Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Was ist das?
Das ist meine Verzweiflung.
Das ist deine Verzweiflung?
Ich habe auf dem Weg hierher ins Studio mir überlegt, dass wir eigentlich ist es total gut fürs Archiv, die Sendung jetzt. Mhm. Weil wenn wir das in 10 oder 20 Jahren, wenn wir in die Archive gucken, um die Sendungen darüber zu machen, wie es vor 10 oder 20 Jahren war, als dieses Corona war, dann kann man jetzt ganz gut, also man kann es eh an der Kunst ganz gut ablesen, wie so die Wellen verlaufen sind. Aber jetzt gerade ist, glaube ich, wieder so ein Moment, wo die Welle so, also die Welle geht hoch, aber gleichzeitig stimmungsmäßig wieder runter. Und das abzubilden ist unsere Chronistenpflicht in dieser Ausgabe von Lakonisch Elegant.
Das stimmt, Johannes Nichelmann.
Ja, Christine Watti.
Ah, das sind die Namen. Aber findest du nicht, dass wir das oft, vor allem letzten Winter auch gesagt haben, dass es wieder eine Folge ist, auf die wir bestimmt zurückgucken? Weil ich habe mich neulich, ich weiß gar nicht mehr, was ich gehört habe, das müsste ich jetzt eigentlich genau wissen, da hast du so lustig in einem Podcast von vor über einem Jahr dir vorgestellt, wie dann irgendwann irgendwelche Popmusiker so sagen, ja, diesen Song habe ich geschrieben, als das Coronavirus gerade im Umlauf war. Und dann hast du sozusagen das Voice-Over schon drüber gemacht und da haben wir so richtig doof gekichert, weil wir das lustig fanden. Und es ist so lange her und es sind auch schon so quasi Archivausgaben von
der man wird das alles nebeneinander legen können und dann so sehen können, wie ungefähr die Stimmung war. Meine Stimmung ist tatsächlich, ich habe gestern, und es ist wirklich wahr, Tagesschau geguckt, 20 Uhr ganz brav auf meinem Sofa und einfach angefangen zu weinen. Das ist noch nie passiert.
Weil
es so viel ist gerade, weil es so, was so schon wieder zurückkommt. Ich finde es so schlimm.
Ja, ich finde das auch schlimm und ich finde vor allem schlimm, dass man so das Gefühl hat, überall verlieren Leute die Nerven. Ne? Also ich habe, und das merke ich mir selber auch, dass ich merke, ich werde total ungehalten in Diskussionen, die ich gar nicht führen will über Maskenpflicht oder Impfpflicht, ja, nein und so weiter, die auch im privaten Bereich stattfinden und wo ich so merke, ich habe gar keine Geduld. Und das finde ich beängstigend, weil ich mir dann vorstelle, dass das ist, was gerade tatsächlich passiert. Also man wird schneller wütend und man ist nicht mehr nur ein bisschen genervt, sondern jetzt werden, also man selber wird wütend. Diese Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen waren immer schon wütend und übergriffig und werden das aber noch mehr. Leute, der ganze Expertenpersonal in der öffentlichen Welt wird auch wütender. Lothar wieder vom RKI ist auch nicht mehr ganz entspannt, wenn er irgendwie spricht. Da können wir gleich nachher nochmal Beispiele hören. Aber es ist so ein bisschen gefühltes Zeug. Aber es ist irgendwie so, oder? Es ist so ein Wutwinter.
Der Wutwinter 2021. Ja, ist der Wutwinter. Aber ich frage mich auch, wohin das überhaupt gehen soll. Also mit unserer kleinen Gesellschaft hier. Das wird alles nicht gesünder. Und das Zurückkommen zu irgendeiner Zeit vor Corona, das ist ja eh gegessen, das wird sowieso nicht mehr. Aber weiß auch nicht, wie das eigentlich war, kann ich mich auch nicht so gut erinnern. Aber es ist schwer auszuhalten. Und zu gucken, also doch nochmal die Option zu haben, jetzt bis März diese ganze Scheiße hier mitmachen zu müssen. Keine Ahnung, ich habe echt so viele Freunde, die gerade auch über Auswandern sprechen. Ich glaube schon, dass es so ein Weglaufmoment gerade für viele gibt. Könnt ihr uns ja mal schreiben, ob ihr das auch so seht. lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de. Oder wir fragen einfach noch jemanden. Wir können ja mal gucken, ob wir uns einen Gast eingeladen haben.
Das können wir tatsächlich gucken. Und zwar könnte es sein, dass Nils Marquardt zugeschaltet ist. Es ist ja immer noch Corona. Ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben. Deswegen per Zuschaltung heute. Nils Marquardt, Redakteur im Philosophie-Magazin. Hallo Nils.
Hallo.
Schalten wir eigentlich gerade ins Krisengebiet? Also ins Homeoffice?
Ja, direkt an den Schreibtisch, an den Homeoffice-Schreibtisch.
Wie geht's dir, Nils?
Ja, ich kann das schon nachvollziehen, was ihr jetzt auch umrissen habt. Also man muss ja die Nachrichten nur anmachen oder sich bei Twitter einloggen. Und dann kriegt man ja eine ungefähre Vorstellung davon, dass es überall so der Faden zu reißen droht tatsächlich. Also auf allen Seiten, dass alles irgendwie so ein bisschen dünnhäutiger wird. Und dass das alles irgendwie sehr dünnes Eis ist, auf dem wir uns wie gefühlt zumindest gerade befinden.
Ich muss mal kurz, findet ihr nicht auch, dass auch genau das Schlimme ist, was als du gerade gesagt hast, Johannes, das Weglaufmoment in anderen Krisen, also privater Natur oder politischer Natur oder wie auch immer, kann man sich, ob man es tut oder nicht, dann denken, okay, dann mache ich jetzt was oder dann gehe ich eben weg oder so. Ich finde ja genau, das ist doch das Klaustrophobische, dass man das Gefühl hat, es gibt gar keinen, man muss da drin sein und anscheinend nochmal ein Winter und diese Wut steigt an und die Ungeduld, die man auch manchmal an sich selber eklig finden kann. Und wir wollen auch ein bisschen auf die Ursache dieses komischen, ansteigenden, schlechte Laune-Gefühls bis Wut schauen, die natürlich für alle Beteiligten und Gruppen, die sich da gerade auseinandersetzen, immer unterschiedlich ist. Aber dieses enge Gefühl, dass man dem so ausgeliefert ist und eben nicht viel machen kann gerade, außer zu hoffen, dass alle anderen irgendwie gemeinsam was machen, ist das nicht auch so eine Ursache für all das?
Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, was wir zum einen erleben, ist gerade vielleicht so, dass sich gewisse, wenn man so will, kybernetische Illusionen einfach zeigen. Oder anders gesagt, dass wir uns bestimmte Vorstellungen darüber gemacht haben, wie steuerbar Gesellschaft ist. Oder wir uns auch daran gewöhnt haben, dass sie auf eine gewisse Weise steuerbar ist, dass wir bestimmte Dinge in bestimmte Richtungen bewegen können. Und dass wir feststellen, dass das jetzt einfach nicht reicht und dass unsere Art und Weise, wie wir Gesellschaft steuern, eben nicht dazu führt, dass wir dieses Problem der Pandemie lösen, obwohl es theoretisch eben möglich wäre. Und ich glaube, das ist ein ganz frustrierender Punkt, dass man eigentlich könnte, aber sozusagen diese Differenz, also meint ja Kybernetik, also wie kriegt man aus einem Ist-Wert in Soll-Wert, dass wir das einfach zumindest hier in Deutschland nicht hinkriegen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, warum das so frustrierend ist. Zum anderen ist es aber, glaube ich, auch so eine Frage des Erwartungsmanagements. Also ich kann die Wut und den Zorn total verstehen. Ich habe das ja auch selbst teilweise. Man muss, glaube ich, aber einfach nur mal auch sehen, dass so eine Frustration und Wut immer davon abhängt, was dann meine Erwartung ist. Also in dem Moment, wo ich nichts erwarte, kann ich natürlich auch nicht enttäuscht sein. Und wenn man natürlich jetzt mal zurückblickt zum Anfang der Pandemie, würde man aus jetziger Perspektive sagen, eigentlich Wahnsinn, dass wir so schnell Impfstoffe hatten und dass wir irgendwie 70% geimpft sind. Und insofern spielen da zwei Sachen zusammen, die dann irgendwie wirklich buchstäblich brenzlig werden. Dass wir einerseits einfach sozusagen andere Erwartungen hegen jetzt im Winter 2021 an Gesellschaft und an Pandemiebekämpfung. Und zum anderen aber auch generell so ein bisschen desillusioniert werden darüber, wie gut so eine Gesellschaft im 21. Jahrhundert überhaupt steuerbar ist.
Wenn man über diese Steuerbarkeit der Gesellschaft nachdenkt, dann kann man ja auch über diese Individuen dieser Gesellschaft sprechen und vor allem auch darüber, was ich auch nochmal als Punkt festmachen würde, ist jetzt alles immer so persönlich gefärbt, aber dass es ja auch eine ganz komische Situation gibt, dass man einerseits sich dieses große solidarische Etwas vorstellt, von dem man jetzt eben feststellt, es funktioniert so nicht, und dass gleichzeitig wiederum man ständig in ganz komische Situationen gerät, weil man auf einmal von Menschen, entweder je nachdem, auf welcher Seite der Impfpflicht man zum Beispiel steht oder der Maßnahme des Impfens steht, dass man enttäuscht ist von Leuten, die das nicht machen, dass man gleichzeitig so ein unangenehmes Übergriffigkeitsgefühl hat, ne? Weil man natürlich die ganze Zeit irgendwie auf einmal über einen persönlichen Bereich von Menschen und Entscheidungen spricht, die man normalerweise in so einer Gesellschaft nicht ständig miteinander aushandeln müsste. Das macht mich zum Beispiel übrigens auch unruhig und wütend. Das ist so eine Mischung aus, wieso geht es nicht voran, und gleichzeitig auch, wieso bin ich jetzt auf einmal in einer Situation, wo mich genau dieser Bereich und diese Entscheidung von Menschen interessieren muss. Es interessiert mich auf einmal, aber es ist irgendwas, was ja auf einer anderen Ebene neulich noch was Persönliches war, was nicht als allererstes im Raum stand. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, aber ich würde noch eins hinzufügen, und zwar die Wut darauf, dass so viel Quatsch auch in der Umgebung ist. Ne? Gar keine Fake News im Sinne von Fake News, sondern auch einfach Unrecherchiertheiten. Also die einen sagen, wir hatten ja die Impfpflicht gegen die Pocken, das ist ja genau das Gleiche. Dann sagt der Nächste, nee, das war aber aus dem Kaiserreich und das galt nur für Kinder und dann war aber so und so und so. Und dann türmt sich ein Berg an historischen Halbwahrheiten auf. Und das macht mich auch wahnsinnig betroffen, weil ich stehe daneben und denke mir so, jeden Morgen in den Nachrichten kommt ein nächster Typ vorbei und erzählt mir, wie es mal gewesen sein könnte. Es hat aber nichts mit der Situation jetzt so richtig zu tun, was die im Kaiserreich gemacht haben. Also die ganze Debatte ist so schwammig, das ist schon absurd.
Ja. Nils,
sei unser Mediator.
Also in der Tat, was Christine am Anfang gesagt hat, empfinde ich persönlich auch. Also auch im persönlichen Umgang miteinander ist so zunehmend Risse gibt. Und ich glaube, das hat was damit zu tun. Niklas Luhmann, der Soziologe, hat mal gesagt, dass Intimität auf Unschärfe beruht. Das heißt, wir wollen nicht wirklich wissen, was der andere denkt. Und das gilt natürlich im gewissen Maße auch für Gesellschaft als Ganzes. Das heißt sozusagen, sozialer Kitt und gesellschaftliches Miteinander beruht natürlich auch im großen Maße darauf, dass wir eben bestimmte Unschärfen zulassen. Also man kennt das ganz plakativ irgendwie von der Familienfeier, wo dann nicht über Politik gesprochen wird. Und das, da sind wir jetzt in der Situation, dass das nicht mehr so richtig funktioniert, weil wir sehr viele Symbole haben durch die Pandemie, die politisch kodiert sind und auch verschiedene Verhaltensweisen. Also dass zum Beispiel die Maske, ob man sie trägt und nicht und wie man sie trägt, oder der Impfstatus, die sind aber politisch kodiert. Also das sind sozusagen Alltagsdinge, die ich sofort sehe, die sozusagen eine gewisse, auch moralische oder nicht moralische Integrität aus der Sicht der jeweiligen Leute irgendwie ausmachen. Und das ist, glaube ich, schon ein Problem für eine Gesellschaft. Also ich würde immer gar nicht sagen, das steht ja jetzt auch so auf dem Raum, so wir müssen jetzt auf die Spaltung aufpassen und so weiter. Ich meine, Spaltung gibt es halt immer irgendwie, und man kann auch generell fragen, ob man das überhaupt in diesem Bild der Spaltung fassen sollte oder ob das nicht sozusagen eher irgendwie verschiedene Abstufungen von Fragmentierung in der Gesellschaft haben. Also das würde ich jetzt auch gar nicht sehen oder sozusagen das jetzt so als Drohkulisse über allem hängen. Was ich aber schon sehe, ist, dass es schon ein Problem ist für eine Gesellschaft, wenn, worauf sonst soziales Miteinander beruht, nämlich eben diese Unschärfe, wenn die verloren geht und sehr viele Dinge politisch scharf gestellt werden. Das ist, glaube ich, ein Problem, weil das da wirklich zu Verwerfungen kommt. Und das, glaube ich, merken ja auch schon viele, dass es so im Freundeskreis und so dann auf einmal für Zwist und Unmut sorgt, wenn man irgendwie rausfindet oder mitbekommt, da ist jemand nicht geimpft oder der trägt seine Maske nicht ordentlich. Was ja auch sozusagen nachvollziehbar ist, dass einen das ärgert und Wut ist, weil das natürlich unsolidarisch ist. Aber insofern, glaube ich, ist das ein Grund, warum es eben auch so brüchig wird, gerade weil wir eben diese Unschärfe im alltäglichen Miteinander nicht mehr haben, die sonst wir bis zum gewissen Grad zumindest brauchen.
Hat der Luhmann auch eine Idee, wie man da wieder rauskommt?
Naja, da wäre auch immer so ein bisschen die Frage Erwartungsmanagement tatsächlich. Also da geht es ja viel in der Systemtheorie auch drum. Und man muss natürlich ganz grundsätzlich auch nochmal sagen, das hängt ja auch davon ab, ich habe ja eben schon drüber gesprochen, man kann ja sozusagen die Dinge immer grundsätzlich vom Chaos aufwärts oder vom Ideal abwärts sehen. Also entweder man sagt, okay, ich erwarte jetzt gar nicht so viel oder ich erwarte quasi den Idealzustand und je nachdem so stellt sich auch meine Frustrationstoleranz ein. Ich meine, es ist ja schon so, es wurde vorhin schon angedeutet, dass es verschiedene Seuchenexperten gibt, die dann so in die Geschichte greifen. Ich hatte da jetzt nochmal das Beispiel gehört, dass in der Hongkong-Grippe der Malte Thiessen, der Medizinhistoriker, hatte das erwähnt im Interview im Spiegel, dass in der Hongkong-Grippe Ende der 60er, da gab es noch eine Meldung vom Bundesgesundheitsamt und da wurde gesagt, man müsse sich da jetzt keine Sorgen machen, weil da wären jetzt nur alte, kranke Asthmatiker und Schwangere. und das ist natürlich ein gutes Beispiel, woran man sieht, wie sich das verändert hat. Aber das kann jetzt natürlich nicht die Lösung sein, dass wir sozusagen uns desensibilisieren, was das betrifft. Ich glaube, was natürlich ein Punkt ist, ist wirklich Dezision, also Entscheidung. Man kann politische Konflikte auch einfach mitunter durch Entscheidung lösen. Es gibt ein schönes Beispiel. Der RBB hat vor kurzem oder vor ein paar Jahren so einen Clip aus dem Archiv hochgeladen bei Twitter und da werden Passanten befragt nach dem Rauchverbot im Bus in der BVG und haben sich wahnsinnig aufgeregt. Also dass das ja nicht sein kann, das ist ja ein Eingriff in ihre Freiheit und das ist eine Sauerei und wer Steuern zahlt, der wird auch wohl im Bus rauchen können. Und das ist eher ähnlich mit der Gurtpflicht und so, das sind Dinge, die wurden dann irgendwann mal entschieden und damit ist das auch gesellschaftlich befriedet gewesen. Das wäre natürlich jetzt so hinsichtlich der Impfpflicht und so eine Überlegung, ob man das machen kann. Das Problem ist eben so ein bisschen, dass man aber nie weiß, ob das wirklich eintritt, sondern man kann natürlich durch gewisse Entscheidungen auch das Gegenteil erreichen. Also denken wir zurück an die Osterruhe, die Merkel dann ja zurückgenommen hat. In der Pandemie, wo dann die Wut so groß wurde, dass das dann eben nicht dazu geführt hat, dass man sich jetzt irgendwie darauf geeinigt hat mittelfristig, sondern dass das dann quasi übergeschwappt ist. Das heißt, vor dem Problem stehen wir jetzt auch. Muss die Wut jetzt so kanalisiert werden, dass man jetzt einmal sagt, so, das wird jetzt so gemacht und dann treffen wir jetzt Entscheidungen und da kommt jetzt die Impfpflicht her. Und das führt dann zu Befriedung mittelfristig und die Wut aller kanalisiert sich irgendwie. Oder schaukelt es die Wut eigentlich noch weiter hoch? Und das ist eben das Schwierige und das ist, glaube ich, die Herausforderung, weil das eben so ein bisschen offener Ausgang ist.
Aber das ist echt interessant, weil das ist ja auch tatsächlich der Punkt, den man jetzt ja wirklich mal, glaube ich, neben viel gefühlten Dingen und so weiter festmachen kann, dass sich in dieser gesamten Kommunikation auch von PolitikerInnen und von Experten und Expertinnen ja was getan hat in den letzten Monaten. Und im Gegensatz zu dem, was du von der Hongkong-Grippe erzählt hast, wo man dann gesagt hat, na, das trifft ja nur die oder die Gruppen, war ja die ganze Zeit der Talk in Deutschland zumindest sehr umfassend, beschützend für sehr viele unterschiedliche Gruppen und so weiter. Und es gab immer viel Aufforderungen zu Solidarität und ein Impfangebot und so weiter. Also alle Formulierungen waren ja wirklich so ganz an so eine Selbstverantwortung und eine Solidarität in der Gesellschaft gerichtet. Und das hat sich ja tatsächlich, also bestimmt grundlegend nicht geändert, aber der Ton wird eben schlimmer. Der RKI-Chef Lothar Wieler, der innerhalb von so einem Vortrag quasi in so eine Art von Brand- oder Wutrede geraten ist.
Wir laufen momentan in eine ernste Notlage. Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern. Und das ist meine Einlassung. Danke Ihnen, dass Sie mir die Gelegenheit geben, das zu sagen. Das ist eine klare Sprache, aber ich kann nach 21 Monaten es auch schlichtweg nicht mehr ertragen, dass es nicht vielleicht erkannt wird, was ich unter anderem sage und wie auch viele andere Kolleginnen und Kollegen. Dankeschön.
Und der andere Ton vom noch geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der auch irgendwie so seine Rhetorik ein bisschen geändert hat und auf einmal deutliche Worte gefunden hat für das, was jetzt allen bevorsteht.
Was zum Zweiten ja bleibt, ist ein Umstand, den wir schon seit Monaten beschreiben. Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland, das wurde ja manchmal schon etwas zynisch genannt, geimpft, genesen oder gestorben sein.
Das ist natürlich ein starkes Zitat, eignet sich auch für alle Insta-Kacheln und für alles, was man Social Media mäßig gerade so rausblasten kann. Und ich weiß gar nicht genau, als ich das gehört habe, dachte ich, okay, also wie kommt man von Impfangebot und bitte machen Sie mit zu, okay, ich sag's jetzt einfach mal ganz krass, das geht überhaupt.
Sie werden sterben.
Also ich weiß nicht, ob das eine Funktionalität hat, in dem, wie diese Welle von auch Wut und Entnervung ansteigt oder auch eben einen Sinn hat oder eine Funktion hat, in dem wir müssen jetzt den Ton verschärfen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Nils, weil das würde ich schon, wenn ich so eine Historikerin wäre, die das Rhetorische durchleuchten würde im Rahmen von so einer Pandemie, würde ich denken, das ist doch jetzt hier ein Wendepunkt oder jetzt passiert was.
Aber interessant, er sagt das jetzt zum Schluss 3 Tage, bevor er nicht mehr Bundesgesundheitsminister ist. Das ist ja auch noch interessant, dass er das jetzt auch tun kann, ohne dass es Konsequenzen für ihn hat.
Okay. Was ich in dem Zusammenhang nochmal interessant fand, ich habe mich noch daran erinnert, wir hatten ein Interview bei uns beim Philosophie-Magazin im Oktober schon mit der Philosophin Sabine Döring, die in Tübingen lehrt. Und die hat, muss man jetzt im Nachhinein sagen, wirklich mit weiser Voraussicht schon darauf hingewiesen, weil eine Frage auch darin bestand, also wie soll man jetzt mit denen umgehen, die jetzt nicht mitmachen wollen, die sich nicht impfen lassen wollen, die eben nicht kooperieren, nicht solidarisch sind. Und dann hat sie eben da argumentiert, warum sie eine Impfpflicht beispielsweise auch moralisch durchaus geboten hält, hat aber vor allem auch darauf hingewiesen, dass wir sozusagen immer nur über die reden, die nicht mitmachen und wie wir die überzeugen und dass man aber so ein bisschen vergisst, was ist denn mit denen, die mitmachen und die sich solidarisch verhalten und die sich impfen, die sich auf Abstand sind, die alles irgendwie tragen sozusagen. Und da hat sie schon vorgewarnt, dass da man eben ein Problem kriegen könnte, das wir jetzt nämlich haben, nämlich dass die dann irgendwann auch aus dem Ungerechtigkeitsempfinden her sauer werden. Und sie hat da verwiesen auf einen Philosophen, Peter Frederick Strawson, der hat in den 70ern so einen sehr bekannten Aufsatz geschrieben, Freedom and Resentment. Und da hat er den Begriff der reaktiven Haltung drin. Und das sind so Haltungen, die eben daraus entstehen, wenn diejenigen, die eben kooperieren, die sich solidarisch verhalten, mitkriegen, dass sozusagen die, die das nicht tun, dafür im Zweifelsfall vielleicht sogar noch belohnt werden. Ich meine, das war ja auch eine Diskussion, dass man sagt, für die, die jetzt noch nicht geimpft sind, muss man da vielleicht ein Geldangebot machen, also dass die dann nochmal irgendwie 500 Euro auf die Hand kriegen oder so, weil das eben eine pragmatische Lösung wäre, was es vielleicht auch wäre, weiß ich nicht. Aber sozusagen, das zeigt ja, dass es eben nicht nur, also dass es einerseits um Lösungen im technischen Sinne geht, wie kriegen wir jetzt die Menschen dazu, dass die jetzt mitmachen, dass wir da jetzt endlich durch sind durch die ganze Pandemie, sondern dass es eben auch um gerechtigkeitstheoretische Fragen geht. Und ich glaube, wir sind eben an dem Punkt, und das zeigt eben auch diese Rhetorik, glaube ich, von Jens Spahn und aber auch ja von vielen anderen, also von, weiß ich nicht, den Familien, den Müttern und Vätern, die eben noch Kinder beschulen zu Hause, dass da irgendwann jetzt auch nicht nur die Last sozusagen durch die Pandemie selbst da ist, sondern eben auch diese reaktive Haltung, also dieses Ungerechtigkeitsempfinden so, warum hört das jetzt nicht auf, weil andere sozusagen nicht mitmachen. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt gekommen und das spiegelt sich dann eben auch in der Rhetorik wieder, dass wir auch eine gerechtigkeitstheoretische Dimension haben und zwar auf der Seite derer, die lange mitgemacht haben und sich solidarisch verhalten haben und jetzt aber denen dann so ein bisschen der Faden langsam reißt.
Du hast vorhin dieses tolle Managerwort Erwartungsmanagement benutzt. So, jetzt sind alle Erwartungen auf allen Seiten zusammengeklappt. Und jetzt ist die Erwartung vom geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister, dass eben diese 3G-Regel, die er da eingeführt hat, jetzt gilt, geimpft, genesen, gestorben. Kann man solche Erwartungshaltungen retten? Also kann man jetzt eine Erwartung, das war ja auch die Rede, ne? Es gab ein Wochenende, da haben die nicht so gut kommuniziert, zum Beispiel, indem sie gesagt haben, Achtung, BioNTech wird knapp, hier nimmt mal schnell Moderna. Also es ist, kann man sowas wieder lösen? Das war ja auch der Versuch von Jens Spahn, dieses Wochenendmalheur, das es da gab, zu retten. Aber kann man Erwartungsmanagement mit kleinsten Aussagen wieder retten, da irgendwie das wieder lösen?
Also ich glaube, in dem Fall wird das sehr schwierig. Ich glaube, da hilft wirklich nur sozusagen eine gute institutionelle Politik in dem Sinne, dass jetzt wirklich die Impfkampagne, was das Boostern, aber auch was die Erstimpfung bei denen, die eben noch nicht geimpft sind, angeht. Also man muss ja beispielsweise sehen, dass das in Italien oder Portugal auch deshalb so gut funktioniert hat, weil das wirklich generalstabsmäßig geplant wurde. Das ist offensichtlich in Deutschland aus verschiedenen Gründen nicht der Fall. Also ich glaube, da hilft nur das konkrete Verbessern der Policy, wenn man so will. Was die Erwartungshaltung angeht, kann man natürlich grundsätzlich fragen, ob wir manchmal so ein bisschen aus dem Blick verlieren oder dass wir manchmal so ein bisschen den historischen Vergleich aus dem Blick verlieren. Ich glaube, das ist vor allem eine mediale Komponente, dass wir auch durch Social Media und so weiter permanent das Gefühl haben, dass wir in den schlimmsten aller möglichen Zeiten leben, was natürlich hinsichtlich Klimawandel und so weiter sicherlich auch der Fall ist. Also ich will das gar nicht, will jetzt hier gar nicht irgendwie beschwichtigen, ist ja alles nicht so schlimm und so weiter. Ich glaube nur, wir sind in so einer Affektökonomie, wenn man so will, die im Prinzip nicht mehr so richtig sieht oder vergisst, wie stark auch gesellschaftliche Konflikte, wie stark gesellschaftliche Wut in den vorigen Jahrzehnten auch war. Also ich meine, man muss ja nur mal an diese ganze Betroffenheitsrhetorik der 1980er denken. wo es ja auch immer um das große Ganze ging, also um Atomtod und das Ende der Welt und kann man überhaupt Kinder in die Welt setzen und so weiter und so fort.
Aber da muss man doch ganz schön abstrakt für denken können, um das auf sich zu beziehen, weil also ich jetzt nicht in 80er Jahren lebe und das gerade nicht mein Problem ist mit dem Atomtod, sondern ich ganz konkret das Problem habe, dass ich in dieser blöden Corona-Zeit lebe, meine Kinder zu Hause sind, ich Homeoffice habe und alles, was damit so zusammenhängt, eben passiert, was gerade passiert. Also man kann sich doch nicht in Beziehung setzen zu was Vergangenem, so richtig.
Nee, absolut, nee, das ist richtig, das wollte ich auch nicht sagen. Also ich will jetzt, weiß Gott, niemanden, keinen Eltern, die jetzt irgendwie ihre Kinder homeschoolen und wirklich jetzt seit Monaten.
Das habe ich auch nicht verstanden. Das war nur ein Beispiel.
Dass da denen wir sagen, die sollen sich mal nicht so anstellen, früher war. Nein, was ich nur damit sagen will, ist, dass man sozusagen gesamtgesellschaftlich schon manchmal, glaube ich, versuchen muss, das manchmal so ein bisschen einzuordnen, weil ich schon das Gefühl habe, und das ist sozusagen nichts, was individuell zurechenbar ist, also da ist jetzt niemand einzeln daran schuld. Aber dass wir natürlich durch eine gewisse mediale Logik, die durch Social Media weiter eben begünstigt wird, schon permanent so ein Gefühl, so ein Doomsday-Gefühl erzeugen, was nichts daran ändert, dass die Situation jetzt wahnsinnig scheiße ist und dass das auch von der Politik mit wirklich auch verbockt wurde, muss man ja so sagen. Aber dass wir insgesamt, glaube ich, dass auf diese Wut, über die wir ja reden, auf diesen Zorn, da zahlt auch so ein bisschen darauf ein, dass wir natürlich um uns herum so permanente Verstärkerfaktoren haben und das dann so ein bisschen aus dem Blick gerät, dass gewisse, sagen, dass das vergleichsweise natürlich jetzt vielleicht nicht immer unbedingt das Ende der Welt ist, was individuell ich von niemandem erwarten würde, dass der das jetzt in seiner konkreten Situation so sieht. Aber gesellschaftlich gesehen, glaube ich, haben wir schon so ein Problem, dass wir in so einer Superlativlogik sind, aus der wir manchmal nicht so richtig rauskommen und die dann eben auf der Gefühlsebene auch dazu führt, auf der gesellschaftlichen, nicht auf der individuellen, aber auf der gesellschaftlichen Gefühlsebene dazu führt, dass das alles im Prinzip gefühlt gar nicht mehr schlimmer sein kann. Also man muss sich ja so Rhetorik und so auf Twitter oder in anderen sozialen Medien mal angucken. Und das ist, glaube ich, schon ein Teil dessen. Und da weiß ich nicht, ob dann vielleicht helfen würde, wenn man sich hin und wieder das einfach sozusagen so ein bisschen in Beziehung setzt.
Aber das ist ein Teufelskreislauf am Ende, weil die harte Rhetorik zum Beispiel von Christian Drosten, wenn er sagt, wir erwarten diesen Winter 100.000 zusätzliche Tote, dann macht er das ja, um aufzuzeigen, wie dramatisch es ist, um Leute zu etwas zu bewegen, so und nicht um dramatisch zu sein, würde ich ihm jetzt auf jeden Fall mal unterstellen wollen. Also diese Dramatik bedingt sich doch auch in dem Aufruf, tut etwas.
Und absolut, also die Dramatik, die ist ja auch nötig. Also ich meine, die Lothar Wieler hat ja ähnliches Vokabular bedient und das würde ich auch sagen, das ist vollkommen nötig, weil natürlich ist es auch fürchterlich, was wir gerade erleben, dass Menschen sterben und so. Also nochmal, da geht es mir gar nicht darum, das zu relativieren. Ich glaube, es geht nur darum, wenn wir sozusagen auch in die weitergehende Frage, wie wir das gesellschaftlich verarbeiten, wie wir damit umgehen, dann ist eben auch die Frage, wie gut fruchten dann solche ja völlig berechtigten dramatischen Prognosen von Drosten oder von Wieler, wenn wir insgesamt permanent in so einer Rhetorik sind, wo das mehr oder weniger sich dann angleicht. Also das ist eher so mein Punkt. Ich will überhaupt nicht sagen, dass das falsch ist, was Wieler und Drosten sagen, ganz im Gegenteil. Es ist eher so, dass ich die Angst hätte oder die Befürchtung hätte, dass wir sozusagen generell uns in so einer zunehmenden Rhetorik der Superlative bewegen, dass das im Prinzip, wie gesagt, dann auch gar nicht mehr richtig auffällt oder dass dann so ein bisschen untergeht, weil alles so ist. Und das, glaube ich, ist jetzt gar nicht nur auf die Corona-Pandemie, sondern insgesamt, glaube ich, so ein bisschen ein Problem.
Konsequenz dann daraus?
Ich glaube nur, dass man, das war ja so ein bisschen so mein Ausgangspunkt, dass man, glaube ich, dazu neigt oder dass wir in einer Welt leben, die sozusagen medial so eingerichtet ist oder sagen wir unter medialen Bedingungen existiert, die es natürlich früher auch nicht gab, also Social Media und so weiter. Was aber dazu führt, dass wir natürlich in permanenten Feedback-Schleifen sind, wo sich ein gewisses Gefühl der Wut und auch der negativen Eskalation sozusagen steigert und dann so ein bisschen der historische Vergleich natürlich irgendwie außen vor lässt, worum es nicht darum geht, irgendwie Klimawandel oder Corona-Pandemie zu relativieren in ihrer Dramatik, wo es aber darum geht, wie man das gesellschaftlich im Einzelnen dann verarbeiten kann. Und da würde ich sagen, ist es generell vielleicht tatsächlich hilfreich, wenn man sich ab und zu so ein bisschen sozusagen in die Geschichte guckt, also damit wir sozusagen noch affektive Reserven haben für das, was noch kommt, zum Beispiel Klimawandel und so weiter, dass wir uns irgendwie sehen, okay, weil man muss nicht nur in diesen sich verdoppelnden und verdreifachen Superlativen formulieren, weil man dann entwertet man letztendlich Rhetorik als Ganzes und dann sozusagen ist nichts mehr wichtig. Und das ist dann, glaube ich, wirklich ein gesellschaftlich-kommunikatives Problem.
Aber weißt du, das ist das, was mich tatsächlich total, also das macht mich wirklich wütend an all diesen ganzen Aushandlungs- und Debattier- und Diskussionsprozessen. Ich musste an zwei Sachen gerade denken, wenn ihr gesprochen habt. Das eine ist, dass es gab irgendwie gestern oder vorgestern einen sehr lustigen Tweet von Annette Dittert, die Korrespondentin ist und Journalistin in Großbritannien. Großbritannien ansässig in London und die hat irgendwie so ein Spiegel Online, ich weiß nicht, ob es Spiegel Online war, aber auf jeden Fall so ein Service-Artikel gepostet mit so, ja, Moderna oder BioNTech, mit was soll ich mich denn impfen lassen, und hat dann das so kommentiert mit, ich zitiere es echt nur ungenau, aber so, das ist das deutsche Problem in a nutshell. Also sie reden jetzt wieder drüber, statt das einfach zu machen. Und das musste ich wirklich bei ganz vielen dieser Talkrunden und all diesen ganzen Situationen denken, dass ich einerseits eigentlich froh bin, dass es eben diese Prozesse und dieses Aushandeln gibt und es sich vergewissern und das Angebot und nicht die Pflicht und alles Mögliche. Und gleichzeitig aber jetzt langsam, weiß ich nicht, wo ist denn diese Ebene, bei der man auch wirklich wütend sein muss oder wird langsam, weil man sich so fragt, sind nicht eigentlich sehr viele Länder um uns rum langsam auf diese Rhetorik der Superlative, wie du das beschrieben hast, sauer, weil die sagen müssen, sag mal, also könnt ihr wirklich in der Extremsituation so weitermachen, dass ihr von Luhmann bis, weiß ich nicht, hart aber fair, erstmal alles durchdiskutiert und nochmal. Ja, okay.
Von Luhmann bis hart aber fair. Genau.
Aber auf jeden Fall hat alles was mit Medien zu tun. Aber auf jeden Fall, also so, ne, vielleicht ist das auch super naiv, weil weiß ich jetzt auch gar nicht genau, nur weil ich mich festfühle in meiner Haltung, kann ich verstehen, dass es andere nicht tun. Aber das merke ich, dass mich das wirklich unruhig macht und dass ich mich frage, muss man zufrieden und glücklich sein, dass so viel diskutiert und ausgehandelt und wahrgenommen und Raum gegeben wird, oder kann man auch irgendwann mal sagen, Entschuldigung, das muss aufhören, so. Also das ist keine philosophische Position, das muss jetzt aufhören, aber vielleicht findest du einen guten philosophischen Ansatz, Nils, der vielleicht eher sagen würde, es ist jetzt so, wie es ist, und man kann sich nicht wirklich immer weiter und weiter und weiter um sich selbst drehen und wirklich, das hast du auch schon jetzt gerade ein bisschen angedeutet, ne, sich nicht in der Geschichte vergegenwärtigen, aber auch überhaupt gar nicht in der Welt, und das ausgerechnet im Rahmen von der Pandemie.
Nee, ich glaube schon, was ich also angangs angedeutet habe, also Dezision oder Dezisionismus, also sozusagen wirklich die Theorie, wenn man so will, oder das Befürworten von Entscheidungen, also wirklich sozusagen einen starken Entscheidungsbegriff. Ich glaube, das wäre grundsätzlich in der Pandemie auch immer geboten. Also das hat ja auch, glaube ich, Michael Ryan hieß er, der von der WHO, der hat das ging ja viel so durch die Medien, der hat das, glaube ich, am Anfang der Pandemie gesagt, in der Pandemie zählt immer move fast and break things. Mhm, also ja, wichtig erstmal sozusagen ist zu handeln, weil wenn man zu lange zögert, dann läuft man nur hinterher. Also insofern, glaube ich, ist es eine vollkommen nachvollziehbare Intuition und grundsätzlich auch richtig. Ich glaube, das Problem, und da sind wir wieder bei Steuerbarkeit von Gesellschaft, ist natürlich, dass so Entscheidungen auch immer nicht intendierte Effekte haben können. Also dass man sagen kann, das führt dann, also es kann sein, dass eine Dezision oder eine Entscheidung dann wirklich auch dazu führt, dass ein Problem eben behoben wird, und das machen wir jetzt, und dann ist jetzt so Schicht im Schacht. Das kann sein, es kann aber halt auch nicht sein. Und da gibt es ja auch Stimmen, die sagen, bei einer Impfpflicht, das wird sozusagen in der reinen Impfquote nicht sonderlich viel ändern, weil das müsste man dann, also ob wirklich sozusagen der Anteil derer, die jetzt noch nicht geimpft sind, laut einer Vorsorgeumfrage sagen ja 90% von denen, dass sie das auch nicht mehr vorhaben, sozusagen reicht dann das Gebot und kriegen die dann irgendwie eine Strafe, und wie macht man das? Also ich kann es auch nicht beantworten, ob das wirklich ganz praktisch gesehen dann zu einer Erhöhung der Impfquote führt oder ob es dann irgendwie andere Mechanismen gibt. Also ich glaube, es gibt natürlich diesen Steuerungswunsch, den ich auch habe und der auch nicht nur ein Wunsch sein muss, weil natürlich muss eine Gesellschaft irgendwie entscheiden. Und natürlich ist es manchmal auch gerade jetzt schwer erträglich, wenn man irgendwie sieht, genau, dass wir irgendwie über Moderna, BioNTech diskutieren, anstatt das jetzt mal irgendwie zu machen. Aber das ist, ändert natürlich leider nichts daran, dass es diese Frage der unintendierten Effekte von Entscheidungen auch immer geben kann, die dann teilweise ins Gegenteil führen können. Und das muss man natürlich immer mit bedenken. Aber grundsätzlich wäre ich jetzt in der konkreten Situation auch dabei, dass ich jetzt die starke Intuition hätte, dass jetzt wahrscheinlich ein stärkeres Entscheiden jetzt auch von der dann neuen Regierung, glaube ich, wahrscheinlich geboten wäre.
Ich muss dich Richtung Abschluss nochmal wirklich nach dieser Radikalisierung, die Radikalisierungsfrage fragen. Also du hast es mit der Spaltung vorhin schon angerissen. Wir wollten exakt genau ganz kurz diese Woche auch einen Spaltungs der Gesellschaft Podcast machen, und dann hatten wir keine Lust mehr drauf, weil dann war diese These eh schon an mehreren Stellen zerschossen worden, dass es eher ein Riss am Rande ist und nicht eine Spaltung. Und das ist ja auch so eine mediale Rhetorik, die auch wirklich ein bisschen nervt nach so ein paar Diskussionen dieser Art. Aber ob das, was du am Anfang mit dieser Luhmannschen Unschärfe-Theorie genannt hast, weil es eben, das habe ich gut verstanden, weil es was Persönliches hat und warum sozusagen eine Wut entsteht, sogar in einem persönlich drin, weil man sich übergriffig auf einmal verhalten muss oder behandelt fühlt, ist das die Grundlage für das, was man meinen könnte, dass sich Teile oder eine Gesellschaft radikalisiert? Also weil es so fast wie so eine natürliche Reflexwut auf diesen Zustand gibt, in dem man sich nicht nur nicht metamäßig nicht mehr frei fühlt, sondern auch richtig bedroht von einer anderen Position? Oder ist das zu weit hergeholt? Siehst du sowas kommen oder gar nicht?
Ja, ich glaube, das spielt schon eine Rolle, vor allem, weil das eben auch mit einer anderen Sache verbunden ist, nämlich, dass die Wut oder eben der Zorn, die wir heute haben, glaube ich, ein bisschen diffuser sozusagen zirkulieren in unserer Gesellschaft. Also es gibt von einem anderen Philosophen, Peter Sloterdijk, der hat ein Buch geschrieben, Zeit und Zorn heißt das, wo er den Begriff der Zornbank verwendet hat. Also damit sind gemeint vor allem politische Parteien, also in der Geschichte die Sozialdemokraten oder auch die Kommunistische Partei, die so quasi den Zorn der Arbeiter und Arbeiterinnen quasi eingelagert haben und kultiviert haben, mit dem Versprechen, dass das dann irgendwann mal ausgezahlt wird in Form der Revolution. Das heißt, da konnte man hingehen als Arbeiter, man musste jetzt nicht einfach chaotischen Aufstand machen, sondern konnte einfach die Partei wählen und die haben das verwaltet, den Zorn und die Wut. Und das ist natürlich sozusagen, das gibt's in, natürlich gibt's noch Parteien, aber die Rolle der Parteien hat abgenommen. Und wenn wir uns heute auch angucken, egal auf welcher Seite, dann sehen wir ja, dass dieser Zorn durch Social Media und wie auch immer, also viel diffuser zirkuliert. Also manchmal nur durch so Ad-Hoc-Bewegungen wie eben den Querdenkern oder dann so aus dem Boden geschossenen Parteien. Also das heißt, ich glaube, das ist auch ein strukturelles Problem, dass das nicht daran liegt unbedingt, dass es jetzt zwangsläufig mehr Zorn oder weniger Zorn oder Wut gibt, sondern dass die auch anders, ja, fluktuiert oder zirkuliert. Das heißt, dass sie nicht mehr so von bestimmten Institutionen kanalisiert wird, sondern dass im Prinzip wir so einen großen Wut- und Zornmarkt haben, wo die Energien sozusagen so hin und her gehen. Hm. Und das führt natürlich zu, dass das alles nochmal chaotischer wird, weil sozusagen in diesem älteren Modell, wo es eben dann die großen Zornbanken gibt, wenn man in der Rhetorik bleibt, da gab es dann wirklich, wenn man so will, eine Spaltung. Also da standen sich dann verschiedene gegenüber, manchmal zwei große gesellschaftliche Teile. Und heute haben wir es ja eher so, dass wir da sehr viele kleine Zornunternehmer haben, wenn man so will, die dann irgendwie da auch noch Profit rausschlagen wollen. Also was man ja gerade so in dieser Querdenker-Milieu sehr beobachten kann. Mhm. Also ich glaube, das macht die ganze Sache, neben dass es so ins Persönliche geht und also diese politischen Kodierungen, die wir im Alltag so schnell deutlich werden, da ist der die Maske nur unter der Nase trägt und nicht drüber, kommt eben noch diese Diffusität der Wut und des Zorns zu, die eben nicht mal so leicht Wege der Kanalisierung findet. Und ich glaube, das führt dazu, warum es auch in der Wahrnehmung, auch wenn es im historischen Vergleich vielleicht gar nicht unbedingt schlimmer oder gespaltener ist als früher, aber sozusagen, dass es eine individuell andere Wahrnehmung ist, weil es alles ein bisschen diffuser und ungreifbarer wird.
Du hast schon so viele gute Philosophen heute zitiert. Ich will noch einen zitieren. Wir werden uns am Ende der Pandemie viel zu verzeihen haben, hat mal der große Jens Spahn gesagt. Und ich habe langsam die Sorge, ich hoffe, wir können uns noch verzeihen. Am Ende dieses Prozesses, wann auch immer der sein wird, wenn es ein Ende von diesem Prozess so richtig gibt, von so einem gesellschaftlichen Riss am Rande-Prozess, wie du es eben genannt hast. Vielleicht ist es ja nur ein Riss am Rande, aber vielleicht auch nicht.
Aber die ganzen Zornunternehmer auf dem Zornmarkt, die müssen sich ja dann auch alle irgendwann entschuldigen. Das wird ein großes...
Ja, manche entschuldigen sich ja auch einfach nicht. Stimmt. Manche.
Man muss sich ja verzeihen. Es ging ja nicht ums Entschuldigen.
Sich verzeihen ist ja umgedreht. Ja, aber irgendwann ist doch die Frage, wann kann sich eine Gesellschaft nochmal... Also was passiert nach dieser Pandemie? Ich will wirklich 5 Jahre vorspulen, einfach ums Hinter mir zu haben natürlich, aber auch aus purer Neugier, was das mit dieser Gesellschaft macht.
Aber da würde mich ehrlich gesagt, muss ich noch kurz sagen, da würde mich wirklich vor allem diese kleinen Geschichten interessieren. Also die zwischen Freundschaften, die auseinandergegangen sind, Kollegen, die sich über Impfdebatten zerstritten haben und so weiter. Also ob das dann, also größere Verwerfungen, weiß ich nicht genau, die kann man, vielleicht lösen die sich dann einfach wieder auf. Nils, was glaubst du, letzter kurzer Satz, geht das alles? Kann man sich das verzeihen? Geht es wieder weg?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube im Grundsatz schon, es wird nicht so ganz einfach und ich glaube, es wird auch vielleicht deshalb nicht so ganz einfach, weil wenn jetzt eben noch von den Unternehmern die Rede war, ich glaube, es gibt halt sehr viele interessierte Akteure, die daran arbeiten, dass sowas auch im Laufen gehalten wird und dann auf ein nächstes Thema springt. Also ich meine, bei der AfD hat man das ja gut gesehen, die haben sich auf dieses Impfthema dann irgendwann draufgesetzt. Gar nicht, weil das jetzt unbedingt, glaube ich, aus der internen Programmatik der AfD kommt, sondern weil man damit einfach Wut sozusagen binden kann. Und insofern weiß ich nicht, ob es sozusagen nach Corona dann, also ob das einfach genug Kräfte gibt, wo sowas dann weiter gebunden und angefeuert und kanalisiert wird. Aber grundsätzlich auf der individuellen Ebene glaube ich schon.
Da wird das Leben da eine große Romantic Comedy. Gibt es auch einen Philosoph dafür?
Rosamunde Pilcher.
Ach so, stimmt.
Ach so, gut. Naja, gut. Alles klar. Nils, vielen, vielen Dank. Das war jetzt also nicht so ein hoffnungsvoller
Podcast, stimmt,
von Lakonisch Elegant. Wir haben auch Folgen, wo es ein bisschen lustiger zugeht. Könnt euch ja mal durchklicken durch unseren Feed. Wir empfehlen sehr Folge 68 oder Folge 127. Keine Ahnung, wird bestimmt lustiger gewesen sein.
Das sind alles schon Corona-Folgen. Naja, gut.
Ja, aber gut, hatten wir auch ganz
auch mal Spaß. Wir hatten auch Spaß bei der Arbeit.
Nächste Woche geht's heiter weiter.
Danke, gut. Nils Marquardt. Bis bald hier wieder an dieser Stelle.
Danke, bis bald.
Christine Watti, ich bedanke mich auch bei dir.
Ich bedanke mich auch bei dir, Johannes Nichelmann. Ich fand es auch sehr schön und ich hoffe, dass du nicht mehr so traurig bist wie am Anfang des Podcasts.
Naja, also jetzt nach oben geschossen bin ich jetzt nicht emotional, aber ich werde die Tagesschau heute wahrscheinlich gefestigter gucken als gestern. Danke dir.
Bis nächste Woche.
Wiederhören.
Wann auch immer das ist. Tschüss.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.